Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen
zum Podcast von Stories. Die besten Geschichten direkt ins Ohr.
Es ist Mai.
Unglaublich.
Oder?
Unglaublich.
Ja.
Ich kann es nicht fassen, aber gut, es ist, wie es ist. Mhm. Und wir müssen jetzt Maikäfer fliegen. Nein, das sagt man jetzt nicht. Das sagt man im Mai.
Ich habe ein schönes Gedicht.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Oder
genau.
So, ne? So
und ich,
auch, ne? Ja, aber du hast ein tolles Gedicht von Rosa Ausländer. Ne?
Genau, und ich finde, das passt irgendwie total schön. Es heißt, nicht fertig werden. Mhm. Die Herzschläge nicht zählen, Delfine tanzen lassen, Länder aufstöbern, aus Worten Welten rufen, horchen, was Bach zu sagen hat, Tolstoi bewundern, sich freuen, trauern, höher leben, tiefer leben, nicht fertig werden.
Wunderschön.
Oder?
Wunderschön. Man sollte eigentlich immer mehr Gedichte lesen, finde
absolut,
ich, oder?
Absolut, ja.
Also
völlig.
Irgendwie geht einem das doch im Alltag immer so ein bisschen verloren. Das ist so schön. Ja, aber wir
jetzt zu den Büchern.
Jetzt zu den Büchern, genau.
Haben, genau.
Und wir werden fertig werden, keine Angst. Das kriegen wir schon noch hin. Und zwar, ich fange mit dem Krimi an, wie beim Abendbrot.
Oh,
ja. Es war der beste dänische Kriminalroman 2021, jetzt erst erschienen im Tropenverlag. Die Autorin ist Jenny Lund Madsen und vielleicht kommt Ihnen der Name etwas bekannter vor, weil Jenny Lund Madsen ist eigentlich Drehbuchautorin und hat diese großartige Serie Follow the Money geschrieben. Die gab es auf Arte lange und ist jetzt auf Netflix abrufbar. Und wenn Sie die noch nicht kennen sollten, unbedingt einschalten. Der Krimi, der hat es in sich, die Vogue Scandinavia hat geschrieben, ein wahrhaft origineller Krimi, der Humor und Spannung perfekt ausbalanciert. Und das stimmt tatsächlich. Ich bin ja eigentlich nicht so für Krimis mit Witz, aber dieser hat wirklich einen sehr, sehr schönen schrägen Humor. Es geht um Hanna Krause-Bendix, die Schriftstellerin, eine sehr anerkannte Schriftstellerin in Dänemark, aber eine, die sich leider nicht so gut verkauft. Ihre Bücher sind sehr anspruchsvoll, aber die Leute wollen eben doch lieber Krimis lesen. Und sie wird von ihrem Lektor mehr oder weniger gezwungen, auf der Buchmesse Bücher zu signieren. Allerdings kommt leider niemand zu. Ja, alle strömen nebenan auf die große Lesebühne, wo ein bekannter dänischer Schriftsteller, Krimi-Schriftsteller sitzt und interviewt wird fürs Fernsehen. Und dann kommen zwei junge Frauen zu ihr an den Tisch und sagen, können Sie das bitte einpacken? Natürlich ein Buch dieses verhassten Autors. Und sie schmeißt wutentbrannt dieses Buch auf die Lesebühne, trifft den Autor und daraus entspinnt sich ein Disput, dessen Ende sie sagt, naja, Krimi kann ja jeder Idiot schreiben und sie würde das auch, in 4 Wochen würde sie auch so ein Krimi hinschludern, so sagt sie es ungefähr. Und dann sagt der Autor, gut, das nehme ich mal an. Und jetzt hat sie es natürlich im landesweiten Fernsehen gesagt und der Lektor nimmt sie auch in die Pflicht und sagt so, Hanna, jetzt schreibst du bitte diesen Krimi. Und ihr Ehrgeiz ist gepackt, sie wird nach Island geschickt in ein kleines Dorf und macht sich frohgemutes an die Arbeit, merkt aber sehr schnell, dass es so einfach doch nicht ist, wie sie sich das dachte. Tja, und dann passiert in diesem kleinen Dorf ein Mord. Da sind Hannas Fähigkeiten nicht nur als Schriftstellerin gefragt. Ich mochte den Krimi so gern, weil er natürlich spannend ist, zum anderen aber auch mit jedem Island-Klischees aufräumt und auch mit so einem Augenzwinkern die Literaturbranche aufs Korn nimmt. Und macht einfach großen Spaß. Ich habe ihn dann Frau Beugerich direkt aufs Auge gedrückt und die ist auch sehr begeistert. 30 Tage Dunkelheit heißt der. Und wenn Sie das lesen, werden Sie auf jeden Fall sich sehr, sehr freuen und sollten eine Reise nach Island buchen. Finde ich ja sowieso, sollte man und nach dieser Lektüre unbedingt. So, das war der längere Auftakt und jetzt kommt Sarah um die Ecke.
Genau, ich möchte nochmal sagen, ich möchte jetzt gerne beides. Ich möchte den Krimi lesen und eine Reise nach Island.
Ja, das ist gut, ja, kannst du natürlich machen. Du kannst im Flugzeug anfangen quasi und dann kannst du dort weitermachen. Ja, ja.
Sehr guter Plan.
Sehr guter Plan, finde ich auch.
Genau, es ist jetzt keine so ganz elegante Überleitung. Ich habe nämlich heute 2 Sachbücher mit dabei und ich würde direkt mal mit dem ersten Sachbuch anfangen. Vom Krimi zum Sachbuch zum Thema Kinder haben.
Da hattest du mir schon von erzählt, das klingt großartig.
Genau, das ist es wirklich auch. Heide Lutosch ist die Autorin und das ist in der Reihe Mattes und Seitz Berlin erschienen, hat tatsächlich gerade mal so knapp 100 Seiten.
Mhm.
Und das finde ich total toll daran, weil es ist wirklich kurz und bündig und sie bringt da wirklich was ganz, ganz Wichtiges auf den Punkt. Es geht also rund um das Thema Kinder haben. Dazu muss man sagen, Heide Lutosch selber hat auch Kinder.
Mhm.
Sie hat aber, und so fängt sie auch an in diesem kleinen Büchlein, während sie ihre Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel beobachtet, während sie im Schwimmbad ist, sich mit anderen, meistens Müttern und anderen Kindern trifft, spürt sie ein Unbehagen in sich. Und wenn sie mal ganz, ganz offen und ehrlich mit anderen, hauptsächlich Müttern, darüber gesprochen hat, stellt sie fest, auch anderen geht es so. Da ist ein Unbehagen. Und das ist kein schönes Gefühl, weil erst einmal steht es total entgegen dem, was eigentlich gesellschaftlich gesagt und auch erwartet wird. Kinder haben ist ja was ganz Wunderbares, ist ja was ganz, ganz Tolles. Und das war ja bei weitem nicht immer so. So geht sie zum Beispiel zurück und sagt, bis Mitte des 18. Jahrhunderts noch war das Kinderkriegen, wurde aus Männersicht quasi beschrieben. Und es wurde gesagt, das ist etwas alles andere als Schönes. Die Frauen leiden. Gerade beim Akt des Gebärens würden sie sehr leiden, sie wären ausgelaugt, die Schönheit würde auch drunter leiden. Und dass quasi das Kinderkriegen und Haben als etwas ja fast Erhabenes dargestellt wurde, das ist erst wirklich viel später passiert. Das ist quasi zu einem gesellschaftlichen Konzept geworden, dem man sich als Eltern wirklich wahnsinnig schwer nur entziehen kann. Und sie macht quasi immer so Ausflüge in die Vergangenheit, guckt sich an, wie es mal war und stellt ziemlich verwundert fest, warum gibt es eigentlich immer noch dieses gesellschaftliche Korsett? Warum stehen immer noch so viele Erwartungen zu diesem Thema im Raum? Auch Rollenerwartungen, auch so aufgeklärt, die Partner ja oft sind oder in der Regel ja sind mittlerweile. Trotzdem ist diese Geschlechterverteilung, die Rollenverteilung immer noch ziemlich klassisch. In den meisten Beziehungen, die Frau ist in der Regel diejenige, die mehr zumindest Care-Arbeit leistet.
Ja, leider Gottes.
Und auch diese ganze Denkarbeit drumherum. Ne? Was gebe ich meinem Kind zu essen mit? Wir müssen noch ein Geschenk kaufen, also der und der Geburtstag. Also so dieses ganze drumherum bleibt meistens auch immer noch an der Frau hängen. Und sie sagt, nein, die Frau ist ja nicht das Opfer, sondern da ist quasi was am Werke. Frauen neigen auch dazu, das auch an sich zu ziehen, das als ihres zu deklarieren. Und den Männern vielleicht auch mal oder den Partnern zu spiegeln, Mensch, nee, du könntest das vielleicht sowieso
eigentlich
nicht
auch
so gut.
Machen. Ah, okay,
so. Genau, so. Ganz genau.
Ja gut, da ist ja der Fehler im System. Ne?
Richtig, da ist ein Fehler im System. Und da kommen wir nämlich zu dem, was Heide Lutosch wirklich fordert, ist ein Umdenken. Und zwar, dass diese Themen nicht privat bleiben, sondern dass das wirklich auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene gehoben wird. Und dass man wirklich anfängt, auch ganz ehrlich darüber zu sprechen, erst einmal darüber nachzudenken. Und das muss man natürlich erstmal mit sich selber irgendwie klarkriegen. Und ganz am Ende des Buches hat sie noch so eine Liste gestellt, die heißt, was gewesen wäre, wenn ich, bevor die Kinder da waren, folgende Liste im Hinterkopf gehabt hätte. Dann gibt es da so ungefähr 10 Punkte und sie schließt dann mit, das ist jetzt eine ziemlich harte Liste und ja, sie hätte trotzdem Kinder gehabt und ja, es wäre besser gewesen.
Ja.
Also es ist ein tolles Büchlein für alle, die an gesellschaftlicher Veränderung interessiert sind, die was zum Thema Kinder haben, lesen möchten, Kinder kriegen, auch wenn man keine Kinder hat selber, funktioniert das außerordentlich gut.
Klingt wahnsinnig interessant. Und mit diesem Umfang und diesem Format finde ich sehr anregend.
Total, ja.
Jetzt gibt es natürlich wieder keine Überleitung. Wir haben jetzt hier Bücher ausgesucht, wir müssen einfach springen.
Genau, da freue ich mich drauf.
Es ist ein moderner Klassiker. Janet Lewis, Draußen die Welt. Es ist 1943 zum ersten Mal erschienen und Janet Lewis hat gelebt von 1899 bis 1998, also sehr alt geworden, 99 Jahre alt geworden, hat in Kalifornien gelebt. Sie hat hauptsächlich Lyrik geschrieben, aber auch viel Romane, eine Trilogie rund um berühmte historische Justizfälle und dann eben diesen anderen Roman, das ist Draußen die Welt und der spielt 1929 in einem fiktiven kleinen Ort, der da heißt South Ensign. Hier bewirtschaftet Mary Perot mit ihrem Mann einen kleinen Hof und der Ort liegt in der Nähe von San Francisco und ganz nah bei der Pazifikküste. Die beiden haben 4 Kinder, die 15-jährige Melanie und 3 jüngere Söhne. führen ein beschauliches Leben, auch wenn ein Vorfall zu Beginn zeigt eigentlich sehr genau, dass jede Idylle von jetzt auf gleich zerstört werden kann. Denn Marys Jugendfreundin Agnes kommt bei einem Autounfall ums Leben. Es gibt da einen unbeschränkten Bahnübergang. Da fährt das Auto drüber, in dem Agnes sitzt, und der Zug kommt, das Auto wird erfasst und alle Insassen sterben. Und Mary hätte eigentlich auch in dem Auto sitzen sollen, hat aber dann aus anderen Gründen irgendwie gesagt, nee, heute komme ich nicht mit. Und das Zufällige daran, das beunruhigt Mary sehr. Normalerweise lässt sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Sie ist so der Fels in der Brandung für ihre Familie, hat immer für Freunde und Nachbarn ein offenes Ohr. Gäste sind auch immer willkommen am Küchentisch. Und nun kommt die Finanzkrise von 1929. Und die macht natürlich auch vor diesem kleinen Ort nicht Halt. Das Geld wird knapper, die Existenzen drohen vernichtet zu werden. Dazu hält die Industrialisierung Einzug. Ne? Automobile werden immer häufiger, Luftschiffe geben die Möglichkeit der Fortbewegung einer ganz anderen Art, bergen natürlich aber auch Gefahren. Auch das wird die Familie an eigenen Leib erfahren. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ist an Mary, dass die ihr versucht, ihr humanistisches Weltbild und ihre Werte trotz aller Unwägbarkeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig aber trotzdem auch mit der Zeit zu gehen. Und vor allem ihrer Tochter, Melanie, die ist 15, wie gesagt, die zieht es in die große Stadt, die will ein Model werden, in San Francisco leben. Und gerade für Melanie ist sie eine moralische Instanz, was im späteren Verlauf des Romans noch sehr wichtig wird. Ich habe das Buch mit großer Freude gelesen. Das ist sprachlich ganz, ganz wunderbar. Sie schreibt unglaublich klar und präzise. Sie ist gefühlvoll, aber nie sentimental. Und ihre Landschaftsbeschreibungen korrespondieren mit den Handlungen und Entwicklungen der Personen. Und man taucht völlig ein in diese Welt, in diese Kleinstadt, in diese Farmlandschaft. Das ist wirklich unglaublich toll. Es ist sehr zeitlos, sehr entschleunigend. Und sie bringt so beiläufig Dinge auf den Punkt, dass man eigentlich bei der Lektüre schon sehr schnell weiß, das ist ein wahrer Klassiker und ein Buch, das bleiben wird. Und ich finde, das Cover ist auch so wunderschön. Es ist einfach nur eine grüne Wand, auf der an einem Nagel ein Tuch hängt. Es könnte ein Tischtuch sein, mit Himbeeren bestickt.
Ja, ich finde, das hat irgendwie sowas, so ein bisschen was Beschauliches, Heimeliges.
Ja.
Und ich hatte das Buch jetzt auch schon ein paar Mal in der Hand und habe mich dann gefragt, ist das irgendwie auch ein bisschen, also plätschert das so dahin?
Das denkt man tatsächlich anfangs. Man denkt irgendwie so, ach ja, das ist ja ganz nett und da ist Mary hier und dann spricht sie da mit der Nachbarin. Aber direkt am Anfang passiert eben schon dieses Zugunglück. Mhm. Und das setzt so den Ton und man ahnt schon, okay, das ist einer von mehreren Vorboten auf das, was noch kommen wird. Und tatsächlich, es plätschert so weiter dahin. Mhm. Man denkt so, ach ja, und dann kommen Neffen dazu und dann... Und trotzdem merkt man, irgendwas passiert. Und dann ab der Mitte denkt man plötzlich, wow, man ist mittendrin eigentlich in einer sehr dramatischen Familienausstellung, kann man so sagen. Und das ist das Tolle, das ist so ein ganz, ganz ruhiger, unaufgeregter Ton. Und wenn man das dann hinterher zuklappt, dann hat man so viele Sachen erlebt in diesem Buch. Und dann denkt man, wow, das schafft es wirklich eine Autorin, das so ganz nebensächlich und beiläufig zu erzählen. Und dabei steckt da so viel drin. Also, es ist ein Hammerbuch. Also da sind sehr, sehr viele Themen abgehandelt. Es ist unglaublich spannend auch. Mhm. Am Ende passiert ein Mord, das kann ich schon verraten. Also es ist toll und es wird nie sensationsheischend. Mhm. Also es ist wirklich genau auf den Punkt.
Ich finde, das spricht schon echt für ein großes schriftstellerisches Talent.
Ja, so und man merkt die Lyrikerin eben auch, weil man merkt, dass jedes Wort so gesetzt ist, ganz bewusst. Also
wir haben es auch auf Englisch da.
Wunderbar, sehr gut.
Ich werde dann mal in das Englische.
Ja, mach das mal. Also so finde ich die Übersetzung. Ich kann gerade mal gucken, wer es übersetzt. Silvia Spatz, ich fand sie sehr gelungen.
Toll. Richtig schön.
Wo wir gerade bei Englisch sind, ne? Weil jetzt gibt es mal eine Überleitung.
Genau. Es geht very British weiter mit der, wunderbaren Alice Smith. Die ist ja eine Autorin, die wirklich viel schreibt, kann man glaube ich so sagen.
Ja, und du beliebst sie sehr, ne?
Ich liebe sie sehr, genau. Mm. Ich finde, sie ist sehr, sehr intelligent. Sie ist literarisch, sie ist witzig und sie fängt einfach...
Ganz besonders
und sie fängt einfach wirklich unseren Zeitgeist so ein. Ja. Und das Buch gibt es bisher nur auf Englisch, ihr neuestes, das heißt Companion Piece, wird aber im Mai auf Deutsch erscheinen.
Kommt bei Luchterhand, glaube ich,
ne? Bei Luchterhand, genau. Ja, mit dem Titel Gefährten.
Ah ja.
Und das reiht sich im Prinzip locker ein in ihr wunderbares Jahreszeitenquartett. Wobei das auch alle Teile sind völlig unabhängig voneinander zu lesen und doch ergeben sie wirklich ein ganz, ganz schönes Ganzes. Ich habe tatsächlich nur das erste Herbst von ihr gelesen in diesem Jahreszeitenquartett und mache dann eben jetzt mit dem lockeren fünften weiter. Das ist wieder irgendwie eine irre Geschichte. Es ist auch wieder ziemlich schmal. Sie schafft eben auch ganz, ganz viel in auf wenig Blätter zu packen. Finde ich auch immer wieder.
Und die Geschichten sind immer irre, finde ich.
Total, total. Und das ist auch wieder wirklich sehr herrlich. Also wir sind post-Brexit, mitten in der Pandemie. Anfang 50, die Anfang 50-jährige Sandy hütet im Haus ihres Vaters den Hund ihres Vaters, weil dieser im Krankenhaus liegt. Und eines Abends bekommt sie einen Anruf. Und es ist eine ziemlich aufgeregte Frauenstimme. Und irgendwann im Laufe des auch doch eher seltsamen Gespräches stellt Sandy fest, Mensch, das ist Martina, eine alte Studienkollegin von ihr, die sie nie mochte. Und jetzt kommt diese Martina ihr mit so einer wirklich hanebüchenen Geschichte, wie sie, die ist irgendwie Historikerin und reist im Flugzeug und in einer ihrer Taschen hat sie ein hunderte Jahre altes Schloss, so ein schmiedeeisernes Schloss, führt sie bei sich. Und sie wurde jetzt am Flughafen quasi festgehalten, während sie durch die Security wollte und wurde in einen Raum gesperrt, kann man sagen, ohne Fenster und dort für 8 Stunden festgehalten. Sie meint, es hätte was mit diesem Schloss aus dem Mittelalter zu tun. Und irgendwann dann, während sie also da sitzt, völlig fertig ist, nicht weiß, was sie machen soll, hört sie eine Stimme.
Oh Gott.
Die kommt aus dem Nichts. Und diese Stimme sagt im Original, Curlew or Curfew. Was übersetzt bedeutet, Brachvogel oder Ausgangssperre. Und jetzt sagt also Martina zu Sandy am Telefon, Mensch, du bist doch immer so gut, so Rätsel zu lösen. Sag mal, was hältst du davon? Was könnte damit gemeint sein? Sandy wimmelt sie irgendwie ab, ist völlig
genervt.
Richtig
out of the blue.
Total.
Irgendwie
nimmer. Und ein paar Tage später stehen Martinas Zwillinge vor der Tür, 2 Schwestern, junge Erwachsene, die sagen, was hast du mit unserer Mutter gemacht? Seitdem ihr Kontakt habt, ist sie völlig verändert. Oh Gott. Das kann nicht sein. Wir möchten unsere Mutter wieder zurückhaben. Und es stellt sich raus, dass diese beiden Zwillinge völlig übergriffig sind. Die gehen sofort bei Sandy ins Haus rein, ohne Masken zu tragen, wohlgemerkt. Sandy kriegt fast einen Herzstillstand. Machen sich da breit und haben irgendwie, kommen mit allen möglichen Ansprüchen an Sandy. Und sie ist irgendwie völlig ratlos. Das ist eine Geschichte. Es gibt noch eine andere Geschichte und die hat tatsächlich mit diesem mysteriösen schmiedeeisernen Schloss zu tun. Und zwar springen wir zurück in die Zeit, ins 16. Jahrhundert und lernen eine junge Britin kennen, die eine Schmiedin war. Und sie schmiedet dieses Schloss.
Wahnsinn.
Also es gibt quasi ein Element über die Jahrhunderte hinweg. Das Ganze ist unglaublich witzig. Ich musste wirklich richtig lachen beim Lesen. Mhm. Ali Smith ist ja bekannt für ihre Sprachkreation, ihre Wortkreation. Die nimmt wirklich Sprache auch auseinander. Da gibt es so eine ganze Seite, wo es quasi nur um das Wort Hello geht. Was für verschiedene Konnotationen es hat, wo es herkommt. Also wirklich unglaublich. Und sie beschäftigt sich wirklich immer mit den Themen und den Fragen unserer Zeit. Es gibt immer übergeordnete Ebenen, es gibt magischen Realismus. Ich finde, das ist ein außerordentlich tolles Companion Piece, dieses Buch.
Das klingt so, ja.
Ich habe das wirklich so gerne gelesen. Das ist wie, als würde man sich so selber beschenken mit einem besonders guten Wein oder so, da kann man dann einfach auch dieses Buch lesen.
Ja, das klingt auf wirklich, jeden Fall so Wahnsinn. Ja.
Also ich bin echt begeistert.
Das glaube ich. Mir fällt ein, ich habe einmal ein Buch von Alice Smith gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Vielleicht weißt du das noch. Diese Abendgesellschaft, wo die gegeben wird und ein Mann, einer der Gäste, bleibt einfach. Der zieht dann ins Obergeschoss des Hauses und geht einfach nicht mehr. Das ist mir auch wahnsinnig ins Gedächtnis geblieben. Allerdings jetzt nicht so, dass ich mir den Titel noch weiß, aber Ali Smith ist einfach wirklich großartig. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Ali Smith, lesen Sie Ali Smith. Unbedingt.
Ja.
So, wir gehen jetzt nach Brooklyn. Nach Brooklyn im Sommer 77. Das ist deshalb auch, kann man sich an diesen Sommer so gut erinnern, weil erstens es eine große Hitzewelle gab. Dann hat der Serienmörder Son of Sam sein Unwesen getrieben in diesem Sommer. Und es gab einen riesigen Stromausfall. Aber wir fangen mal von vorne an. Hauptfigur des Romans ist Juliet Darling. Die hat einen besten Freund, das ist ihr Nachbar David Haddad. Und die beiden, die beschäftigen allerdings ganz andere Dinge als der Son of Sam, der die Titelseiten beherrscht und im Fernsehen immer vorkommt und auch in den Gesprächen der Eltern. Denn Juliet, die wird bald nach Yale gehen. Und David, der ist an Krebs erkrankt und der weiß noch nicht mehr, ob er das überhaupt überleben wird, ob er überhaupt eine Zukunft haben wird. Und die beiden haben auch einen Pakt beschlossen, dass sie jeweils die erste Person sind, mit der sie Sex haben wollen. Also das ist so ihr Ding. Sie haben sich geschworen, wenn sie das erste Mal Sex haben, dann wird das miteinander sein. Und ist für beide auch sehr, sehr bindend. Aber dann tritt der Pizzabote Rico in Juliets Leben. Und der wird die Freundschaft der beiden unzertrennlichen 17-Jährigen sehr, sehr verändern. Denn dieses Versprechen steht jetzt auf der Kippe und die Gefühle füreinander geraten sehr ins Wanken. Und dann, wie gesagt, fällt auch noch der Strom in der ganzen Stadt aus. Das ist, finde ich, ein ganz schmales, aber ungeheuer vielschichtiges Buch über das Erwachsenwerden und das Erwachsensein. Es geht um widerstreitende Gefühle, es geht um Liebe in all ihren Aggregatzuständen und mit einem großen Einfühlungsvermögen schildert Sid Atlas das Leben der drei ProtagonistInnen und ihrer Familien. Erzählt von den Träumen, von den Sehnsüchten, von den großen Enttäuschungen, geplatzten Hoffnungen und vor allem schreibt sie über lebensprägende Freundschaften und Begegnungen. Im letzten Drittel wechselt der lineare Erzählstil, jetzt verändert sich auch ganz leicht der Tonfall und das hat ihn für mich besonders eindringlich gemacht. Für mich ist das wirklich ein Roman, der hat so viel Kraft, so viel Gefühl, so viel Humor und so viel Melancholie, also wie das Leben eigentlich selbst. Und das Schöne an diesem Buch ist noch, ich habe das dann bei Instagram gepostet und daraufhin ist Sid Atlas, die mittlerweile in Berlin lebt, darauf aufmerksam geworden. Und jetzt liest sie am 11. Mai bei uns. Also wenn Sie wollen, kommen Sie gerne vorbei. Sid Atlas spricht sehr gut Deutsch auch. Also es wird eine ganz wunderbare Lesung, denke ich mir mal, weil sie ist eine unglaublich witzige Person. Also sollten Sie ihr noch nicht folgen auf Instagram, machen Sie das mal. Ich finde es ist sehr, sehr lustig, weil sie auch über ihr Leben mit ihren Teenagern spricht. Und das auch sehr frei weg. Und es ist sehr amüsant zu beobachten. Und wie gesagt, Sid Atlas, Es war einmal in Brooklyn, ist ein toller Roman. Also wer New York-Romane liebt, wird sowieso nicht um diesen Roman herumkommen. Wenn Sie sich über diesen Serienmörder mal mehr informieren wollen, es gibt einen ganz, ganz tollen Film von Spike Lee. Summer of Sam heißt der. Und der lohnt sich sehr. Der fängt auch die Stimmung dieser Zeit genauso gut ein, wie das Sid Atlas macht.
Toll. Ja. Und sag mal, Frank, ich weiß gar nicht, ob du das gerade schon erwähnt hast. Ist das ein Debütroman?
Nee, sie hat vorher schon was geschrieben. Okay. Und lustigerweise gibt es dieses Buch, das heißt zwar im Original The Darlings, aber es ist noch gar nicht erschienen im Original.
Okay.
Es gibt im Moment tatsächlich nur die deutsche Ausgabe.
Das ist auch immer erstaunlich, warum das so ist.
Also, das ist ganz komisch. Ja. Die neue Ale Kennedy ist zum Beispiel auch noch nicht gar nicht erschienen im Original.
Verrückt.
Ja. Aber also, wie gesagt, lohnt sich sehr.
Du hast aber wirklich wieder tolle Bücher dabei. Ach,
danke, danke, Sarah. Aber ich folge schon zu deinem, weil da haben wir uns letztens schon hier im Laden drüber unterhalten. Ja. Und finde es toll, dass du es ausgewählt hast. Das klingt auch sehr gut.
Das ist es wirklich auch. Das ist das zweite Sachbuch, was ich heute dabei habe. Das heißt Die Patriarchen. Auf Deutsch, auf Englisch The Patriarchs und geschrieben hat es die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin Angela Saini. Und im Untertitel heißt es Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft. Und ich liebe dieses Buch. Ich liebe es besonders deswegen, weil es gar nicht wie so ein, in Anführungszeichen, typisches Sachbuch daherkommt, wo du dann wirklich Fußnoten, Annotationen lesen musst und denkst, oh meine Güte, ich fühle mich so ein bisschen wie damals in der Schule. So ist es wirklich gar nicht. Sie schreibt das kapitelweise. Es ist alles unglaublich klar, verständlich. Sie gliedert das toll. Und du hast wirklich das Gefühl, du lernst so viel und liest einfach die ganze Zeit so einen tollen Text. Könnte eigentlich fast ein Roman sein, finde ich, so wie sich das liest. Das finde ich also besonders faszinierend daran. Und es geht um die Ursprünge des Patriarchats. Mhm. Sie nimmt uns wirklich mit zu den ersten menschlichen Siedlungen, unter anderem nach Anatolien. Und da hat sie quasi als Aufhänger den Fund einer Statue, die in den 60ern gefunden wurde, 1960ern. Die heißt die sitzende Frau von Çatalhöyük. und wie sich darüber unglaublich viele Narrative gesponnen haben und einige wirklich ganz schnell auf diesen Zug aufgesprungen sind, der so in die Richtung fuhr, Mensch, früher gab es eben ein Matriarchat. Mhm. Das belegen nicht nur dieser Fund, sondern auch viele andere, die eher oder eindeutig weibliche Figuren darstellen. Sie nimmt uns mit nach Meghalaya in Indien zu dem Volk der Khasi, die wirklich matrilinear aufgestellt sind, also wo wirklich die Erbfolge immer nach den Frauen funktioniert. Mhm. Und sie nimmt uns mit zu einem Volk der Native Americans, den Haudenosaunee, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die wirklich auch wirklich Jahrhunderte um Jahrhunderte ganz selbstverständlich nicht mal ein Matriarchat gelebt haben, sondern wirklich Gleichberechtigung. Mhm. Also, und das belegt sie auch immer mit ganz, ganz, ganz anschaulich, wissenschaftlich belegt. Die neuesten archäologischen Funde stellt sie vor und sagt eben, man muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass es in früheren Gesellschaften meistens gar keine große Rolle gespielt hat. Und dass das tatsächlich erst aufgekommen ist. Somit ist das Patriarchat nichts Gott gegeben sowieso nicht, aber auch nichts Natürliches, sondern es ist wirklich was Menschengemachtes, was Politisches wirklich auch.
Ja.
Und vor allen Dingen, es ist endlich.
Das sollte man sowieso nicht vergessen irgendwie.
Absolut.
Liebe Männer.
Ganz genau. Und ja, es gelingt ihr also eine...
Vielleicht ist doch deshalb dieser Backlash immer so.
Ja.
Weil, glaube, die Männer ahnen, dass es eben endlich ist und sie sich wahrscheinlich mit allem, was irgendwie geht, an dieses vermeintliche Vorrecht der Macht und Herrschaft irgendwie festhalten, was es aber nicht gibt.
Das sagst du ganz genau richtig. Und zwar geht es auch quasi nicht darum, und es geht auch der Autorin nicht darum, es geht auch quasi der Forschung im Prinzip nicht darum, jetzt von dem einen ins andere zu kommen.
Nee, soll ja nicht vom Patriarchat, es geht ja um eine gleichberechtigte
ganz
Welt.
Genau,
das sollte doch das Ziel sein.
So ist es. Und es wird auch kein Man-Bashing betrieben
in diesem
Buch. Es gelingt ja einfach eine radikale Neuerzählung. Und ich finde, dieses Buch sollte Pflichtlektüre sein.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Bei Hansa Blau ist es auf Deutsch erschienen. Genau. Und die Ulrike von Stenglin macht ja sowieso ein tolles Programm, hat sie ein tolles Buch ausgegraben.
Absolut. Also
großartig. Ja. Vielen Dank, Ulrike. Und jetzt am Schluss habe ich nur was anzuteasern. Im Mai, was wissen Sie denn, was noch im Mai so passiert? Sarah, was passiert denn noch so am 1. Mai meistens? Eigentlich immer am 1. Mai. Nicht nur, dass der Feiertag ist, sondern 1. Mai.
Also ich denke so an Tanz in den Mai schon mal.
Ja, nicht schlecht, aber am 1. Mai werden die Freibäder eröffnet.
Ah, alles klar.
Das ist immer der Punkt und... ich würde nur kurz hinweisen, Christine Bilker hat ein neues Buch geschrieben, Wasserzeiten, und dem geht es über das Schwimmen. Und ich werde mich mit Christine über das Schwimmen, ich schwimme ja auch leidenschaftlich gerne, und über viele andere Dinge unterhalten am 3.5. bei uns hier im Laden. Da können Sie auch gerne noch vorbeischauen. Wird wirklich ein großer Spaß, weil wir beide leidenschaftliche Schwimmer sind. Die schreibt auch, was Schwimmen für Schriftsteller bedeutet, für die Literatur bedeutet. Und natürlich werden Christine und ich auch immer noch über den Buchpreis vom letzten Jahr reden, wo sie ja auf der Shortlist stand. Also,
wow.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sarah, es war mir eine große Freude.
Mir auch, lieber Frank.
Und dann sagen wir bis bald. Der nächste Podcast kommt im Juni. Wir können jetzt gerade nicht sagen, wann. Ich glaube, der 4. Juni könnte es sein. Aber er wird kommen. Seien Sie versichert. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.